Wir haben gehört gerade, was so Ewigkeitssonntag bedeutet bzw. bedeuten kann. Die Bezeichnung Totensonntag habe ich persönlich immer abgelehnt. Denn es ist zwar richtig, dass wir alle sterben müssen und dass wir auch vielleicht unseren Verstorbenen gedenken, aber als Christen sollen wir vor allem daran denken, was vor uns wartet. Wenn ein Mensch spricht, wenn ein Christ stirbt, dann sagen wir, er ist heimgekommen. Er ist heimgekommen, dort, wo er hin wollte. Und das finde ich großartig. Wenn ein Mensch, der Gott nicht kennt, Christ wird, da kommt er auch heim, wie der verlorene Sohn. Er wird liebevoll aufgenommen. Und wenn Jesus mal wiederkommt, dann kommen all diejenigen, die an ihn glauben, auch heim. Es wird eine ewige Heimat sein. Zu diesem Ewigkeitssonntag habe ich einen kurzen Bibeltext mitgebracht aus dem 1. Petrusbrief. Und da ihr anschließend noch ein bisschen sitzen werdet, stehen wir dazu auf. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ich bete. Himmlischer Vater, was für ein Lobpreis, was für eine Danksagung, was für wunderbare Worte heute an diesem Ewigkeitssonntag. Wir bitten dich, dass du uns erschließt, dass du uns näher bringst, was es bedeutet, diese lebendige Hoffnung zu haben und aus dieser Hoffnung zu leben. Segne uns bitte durch dein Wort in der Kraft deines Heiligen Geistes und im Namen Jesu. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Die eigentliche Botschaft dieses Verses lautet: Christen sind Menschen der Hoffnung. Wahrer Christ ist ein Mensch der Hoffnung, der die Hoffnung in der Welt der Hoffnungslosigkeit verbreitet. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Kann sein, dass jemand bei diesem Wort stecken geblieben ist. Wiedergeboren, hallo, was das bedeutet? Das hatten wir schon hier durchgenommen, öfter. Wiedergeboren bedeutet, ein Mensch, der durch den Glauben an Jesus Christus eine neue Dimension seines Lebens bekommt, eine geistliche. Gottes Handeln an ihm hat bewirkt, dass er zu einem neuen Menschen geworden ist. Deshalb wiedergeboren. Das wandelt das menschliche Leben einfach um. Man bekommt neue Werte, man richtet sich nach diesen Werten und man versucht, so zu leben, wie Jesus sich das gewünscht hat und wie er das vorgelebt hat. Und so ein umgewandelter Mensch wird zu einem Menschen der Hoffnung. Und wenn jemand nicht wiedergeboren ist, den bezeichnet die Bibel als einen Menschen ohne Hoffnung. Das Wesen und die Natur eines Christen sind also Hoffnung, Zuversicht, Mut und ein tiefes Gottvertrauen. Volle Hoffnung bedeutet, dass ein Christ der Zukunft zuversichtlich entgegeneilt. Wir haben schon gehört, diese mächtigen Worte aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, die der Apostel Paulus geschrieben hat, zum Schluss im Vers 13. Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die Liebe ist aber die größte unter ihnen. Diese drei Säulen bilden den Stoff, aus dem Christen sind. Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube hört eines Tages auf. Auch Hoffnung hört eines Tages auf, weil sich die Hoffnung erfüllt. Aber Liebe bleibt wie immer. Wo wahres Gottvertrauen ist, da sind auch Hoffnung und Zuversicht. Im Römerbrief lesen wir, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch alle mit Freude und mit Frieden im Glauben, dass sie überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das wünsche ich mir und das wünsche ich euch, dass wir überströmen mit Hoffnung, dass die Hoffnung aus uns sprudelt. Warum? Weil wir aus der Quelle der Hoffnung, aus Jesus Christus leben. Biblischer Glaube hat also nichts mit einem chronischen Gejammere zu tun, was manche Untergangspropheten manchmal mit dem christlichen Glauben verwechseln. Ja, die Bibel kennt auch apokalyptische Botschaften. Aber diese Ereignisse sind nur Stationen auf dem Weg zu einem herrlichen Ziel, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich, neues Reich einrichtet. Das Evangelium ist also das Evangelium der Hoffnung. Und so können wahre Christen dieser Hoffnung leben. Was bedeutet diese lebendige Hoffnung? Zum einen, sie ist mehr als Optimismus. Zum anderen, sie hat ein festes Fundament. Sie hat auch ein klares Ziel. Und sie bestimmt auch unser Handeln. Lebendige Hoffnung ist mehr als Optimismus. Allgemeiner Optimismus und biblische Hoffnung haben miteinander gar nichts zu tun. Wir hoffen beispielsweise, viele hoffen auf das Gute in den Menschen. Das höre ich immer wieder. Das ist Humanismus. In jedem, sogar in den härtesten Kern, gibt es immer einen im härtesten Menschen gibt es einen weichen Kern. Habe ich das vorweggenommen? Ja. Es gibt keinen Grund, daran zu glauben, dass Mensch in sich gut ist. Denn die Bibel widerspricht dieser Ansicht. Die Bibel sagt uns was anderes. Nämlich, die Bibel sagt uns, dass Menschen im Grunde genommen, in ihrem Kern, in ihrer Natur, schlecht sind. Sie neigen zu Sünde. Und das ist vielleicht niederschmetternd, aber die Menschen sind durch Sünde verdorben. Und die Bibel sagt uns auch, dass in uns nichts Gutes wohnt. Und deshalb brauchen wir eine Wiedergeburt durch den Glauben. Damit das, was Gott mit uns anfängt durch den Glauben, damit sie das fortsetzen kann. Der Optimismus derer, die ihr Vertrauen auf das Gute im Menschen setzen, ist unbegründet. Und ihre Hoffnungen zerbrechen oft. Vielleicht denkt man so an Zeiten, wenn es Umweltkatastrophen gibt, so eine Flutwelle irgendwo, Tsunami, Erdbeben. Da sagt man, Mensch, da gibt es so viele, die helfen. Ja, durchaus. Aber in der gleichen Zeit gibt es auch sehr viele, die die Häuser plündern, die verlassen wurden. Es gibt so viele, die in der Corona-Zeit auch die Gelder, die der Stadt zur Verfügung stellt, auch in die Tasche stecken, auch wenn es ihnen nicht zusteht. Davon lesen wir immer wieder. Und wenn diese Notzeit vorbei ist, dann scheint es so, als manche Menschen so eine Art Umwandlung erlebt hätten, denn sie kehren zu ihrem ursprünglichen, normalen Verhalten zurück. Und er besteht oft aus Belügen und Betrügen, aus Übervorteilung, Ausbeutung. Mensch ist in seiner Natur nicht gut. Das sagt uns die Bibel. Eine solche optimistische Menschensicht wird irgendwann zerbrechen. Und noch ein Wort aus der Bibel, aus dem Buch des Propheten Jeremia. Verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen verlässt. Viele verlassen sich auf Menschen. Und viele haben früher oder später eine Bauchlandung erlebt. Die lebendige Hoffnung, von der die Bibel spricht, ist kein billiger, glatter Optimismus nach dem Motto, irgendwie wird schon alles besser werden. Solche Hoffnungen sind falsche Hoffnungen. Und die Bibel warnt uns von solchen Lieblingshoffnungen der Menschen. Die hoffen auf ein Reichtum, die hoffen auf Erfolg, Ansehen, Ehre, Gesundheit. Das sind alles Pseudo-Hoffnungen. Auch die politischen Systeme, ob es Kommunismus war, ob es Kapitalismus ist, selbst die Demokratie ist kein System, auf das man sich verlassen kann. Das beobachten wir gerade jetzt, wie Demokratie auch aus dem Gleichgewicht geraten kann. Ideologien, Religionen, darauf Hoffnung zu setzen, lohnt sich nicht. Das kann und das wird zerbrechen. Lebendige Hoffnung ist mehr als Optimismus. Der Apostel Paulus hat einmal den Christen geschrieben, wie sie früher waren. Eben, sie waren schlecht. Zu jener Zeit wart ihr ohne Christus. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Keine Christen hatten keine Hoffnung. Keine Hoffnung, die sie irgendwie weiterbringen würde. Keine Sicherheit. Das Fundament der Hoffnung ist der unwandelbare und ewige Gott. Ohne ihn gibt es keine Hoffnung. Der gleiche Apostel Paulus schrieb den Thessalonicher über die Hoffnungslosigkeit der Ungläubigen. Und das merken wir, gerade wenn Menschen sterben, in schlimmen Zeiten. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, also die Verstorbenen, damit ihr nicht traurig seid, wie wer, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Im Grunde genommen wird uns als Christen auch gezeigt und gesagt, wenn ein Christ stirbt, dann dürfen wir, kann ich so traurig sein, wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Weil für sie bedeutet es, das Leben ist zu Ende, es ist alles vorbei, für den Verstorbenen. Für uns Christen ist es anders. Da gibt es noch eine andere Perspektive, jenseits dieses Lebens hier. Das kann uns trösten. Deshalb müssen wir nicht so endlos traurig sein. Es gibt also Menschen, die keine Hoffnung haben und solche, die eine lebendige Hoffnung haben. Menschen ohne Hoffnung, ohne Gott sind hoffnungslos und die Hoffnung der Christen hat einen Grund. Gott selbst, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Gott gibt nicht nur Hoffnung, sondern er ist die Hoffnung. Im Psalm 71 lesen wir, denn du bist meine Hoffnung, Herr, mein Gott, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Und das steht an vielen Stellen, auch in den Psalmen, wohl dem, dessen Hoffnung der Herr ist. Und wir dürfen vertrauen, darauf vertrauen, dass das sich nicht verändern wird, denn es steht in der Bibel, das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Das ist bombenfest, heißt das auf Deutsch. Die lebendige Hoffnung, die Gott selbst ist, die wird offenbart oder die wurde geoffenbart in Jesus Christus. Die Frage, inwiefern ist Jesus Christus unsere Hoffnung? Ich habe das schon skizziert. Die größte Herausforderung der Menschen besteht darin, dass sie als diejenigen, die von ihrer Natur aus zum Bösen neigen, eines Tages alle sterben werden. Oder wenn Jesus wiederkommt und sie noch leben, werden sie alle, die zu diesem Zeitpunkt verstorben oder noch Lebenden, vor dem heiligen Gott stehen. Sie werden ihm begegnen müssen. Keine kann aber wegen seiner Sündhaftigkeit vor Gott bestehen, vor seinem Gericht. Er wird als Richter erscheinen. Menschen ohne Jesus werden an Gottes Gerechtigkeit scheitern und sie werden zugrunde gehen. Denn das beschreibt uns die Bibel. Aber dann, weil es so war, sandte Gott den versprochenen Messias, Jesus Christus, als Hoffnungsträger, seinen Sohn. Und er erbrachte an unsere Stadt die Gerechtigkeit, die wir nicht erbringen können. Deshalb hat ein Christ eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Jesus Christus schenkt uns sozusagen seine Gerechtigkeit. Er überträgt sie auf uns. Er legt unsere Sündhaftigkeit, durch die wir auch verdammt worden wären, auf sich. Und wer das glaubt, dem rechnet Gott das zur Gerechtigkeit. Darum, Christus ist die einzige wahre Hoffnung. Und dieser Christus ermöglicht uns, dass wir vor Gott gerecht stehen können, dass wir bestehen und dass wir mit diesem Gott in aller Ewigkeit vereint sein werden. Deshalb heißt es auch im Kolosserbrief: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es erwartet uns, die an Christus glauben, eine ewige Herrlichkeit. Das wird allein Herrlichkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit, wenn frei von Weh, also von Schmerzen, wir sein Angesicht sehen werden. Davon haben wir gehört aus der Johannes-Offenbarung. Das wird allein Herrlichkeit sein. Lebendige Hoffnung hat ein festes Fundament und das ist Jesus Christus. Aber diese Hoffnung hat auch ein klares Ziel. Das Ziel der christlichen Hoffnung ist das Sichtbarwerden des Reiches Gottes. Wir beten doch im Vater unser, dein Reich komme. Als Johannes der Täufer aufgetreten ist, hat er auch gesagt, dass Gottes Reich nahe ist. Oder Jesus selbst kehrt um. Das Reich Gottes ist im Werden. So. Hier auf dieser Erde fängt es schon an. Und Ziel christlicher Hoffnung ist nicht nur sichtbar werden des Reiches Gottes schon jetzt auf dieser Erde, sondern Gottes Reich wird seinen Höhepunkt finden, wenn Jesus wiederkommt. Dieser Reich soll final kommen, wenn Jesus wiederkommt. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes entsteht Gottes Reich durch seine Gemeinde hier auf dieser Erde. So ist Gott gegenwärtig. Aber das Endziel der Weltgeschichte ist die sichtbare Wiederkunft Jesu. Dann, sagt uns die Bibel, wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, was? Dass Jesus der Herr ist. Ganz genau. Auch diejenigen, das heute nicht tun. Und wenn Jesus kommt und seine Herrschaft anbricht, sein neues Reich, dann werden alle Systeme dieser Welt abgelöst. Das kommunistische, das kapitalistische, alle Philosophien, bitte? Ja, gibt es im Ansatz schon irgendwo da auf dieser Erde. Zumindest hoffen welche, dass es so ist. Auch die ganzen Philosophien und so weiter und so fort. Und manche Religion wird auch aufgelöst. Das wird alles keinen Sinn mehr haben, denn Jesus wird dann der König aller Könige und der Herr aller Herren. Dann passiert Folgendes. Dann werden die Toten auferstehen und im Endgericht wird die Gerechtigkeit wiederhergestellt. Der Tod wird nicht mehr sein, kein Leid, kein Schmerz und so weiter. Kein Krieg, kein Hass, keine Feindschaft,
kein Krebs. Oh, auch die Blödheit von Menschen wird verschwinden. Das tröstet mich sehr. Das erspart uns so viel Ärger dort, sage ich euch. Und wir werden uns nicht mal übereinander ärgern. Wir werden keinen Grund haben. Wie ist unsere Lebenslage? Wie ist deine Lebenslage heute? Bist du ein Christ? Kannst du das vollmundig bekennen? Ja. Hast du eine Hoffnung? Ja. Dann ist es gut. Dann bist du gut dran. Christen warten nicht auf den Weltuntergang oder auf einen atomaren Super-GAU. Ihr Ende besteht nicht in Katastrophen und irgendwelchen Kriegen und im Chaos. Nein, sie warten auf diesen wiederkommenden Herr, Jesus Christus. Wenn dies aber anfängt zu geschehen, auch das alles, was wir jetzt beobachten, inklusive Corona, auf dieser Welt, auch diese ganzen, ich finde kein Wort dafür, was da in den USA passiert jetzt, ja. Wenn das anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wisst ihr was? Durchstrecken. Kopf erheben. Jesus, du kannst kommen. Das sind Anzeichen. Ob er heute kommt schon oder erst morgen oder im nächsten Monat, wissen wir nicht. Aber wir werden aufgefordert, dass wir uns aufrichten, dass wir nicht so wie Jammergestalten rumlaufen, sondern voll Freude und Hoffnung. Welch eine Hoffnung, welch eine Zukunft. Die lebendige Hoffnung hat ein klares Ziel. Aber diese Hoffnung sollte auch unser Handeln bestimmen. Nicht nur, dass wir sagen, okay, dann stehe ich aufgerichtet und wenn ich nicht gestorben ist, steht er bis heute. Sondern wir sollen auch handeln, in diesem Warten und bereit sein. Handeln. Nicht alles abschreiben, auch du. Ja, genau. Wenn man sogenannte Christen sagen hört, wenn man sogenannte Christen manchmal sagen hört, dass alles doch keinen Sinn hat, weil das Ende sowieso nahe ist, dann hat man mit keinem wahren Christen zu tun, wenn er schon eingepackt hat. Ich habe eine Reportage gesehen, und zwar, es ging um ein kleines Dorf, irgendwo, das könnte auch in Deutschland sein. Und zwar, dort wurde eine Staumauer gebaut. Wozu? Genau, da sollte Wasser aufgestaut werden. Es gab dort dieses Dorf. Das bedeutete, wenn sie fertig mit dieser Staumauer sind und das Ganze mit Wasser auffüllen, wird nichts da aus diesem Dorf. Es wird unter dem Wasser sein. Und in diesem Dorf befand sich eines Tages ein Besucher und er wanderte so zwischen den Häusern und war entsetzt. Weshalb? Über den Zustand der Häuser. Alle so ungepflegt. Die verfallenen Gärten und die Löcher in den Dächern. Und da traf er einen Dorfbewohner und fragte ihn, wie kann es sein, dass alles hier so schlimm aussieht? Und wisst ihr, was der Mann ihm geantwortet hat? Wo keine Hoffnung für die Zukunft ist, dann ist auch keine Kraft für die Gegenwart. Wo keine Hoffnung für die Zukunft ist, dann ist auch keine Kraft für die Gegenwart. Dann ist es einem Schnuppe, mehr oder weniger. Unser Glaube bezüglich dessen, was morgen sein wird, bestimmt auch unser Verhalten von heute. Wie wir reden, wie wir denken und wie wir handeln. Unser Glaube bestimmt unser Verhalten heute. Ohne Hoffnung kann ein Mensch eigentlich gar nicht leben. Wenn man jemandem die Hoffnung nimmt, dann kommt Verzweiflung und Mutlosigkeit. Und das ist das, was man auch beschrieben hat in Gefängnissen oder in Arbeitslagern, in Konzentrationslagern. Man hat den Menschen die Hoffnung genommen. Und die, die sich die ihre Hoffnung haben nehmen lassen, die sind krepiert. Die sind umgekommen. Die haben sich aufgegeben. So kann es auch im normalen Leben sein. Wenn ein Mensch keine Hoffnung hat, dann ist er wie gelähmt. Dann übermannt ihn eine Depression. Dann ist er verzweifelt. Da hat er ein Gefühl der Sinnlosigkeit. Und was machen Menschen, die keine Hoffnung haben und die Sinnlosigkeit sie nur erfüllt? Sie nehmen Drogen, sie trinken nicht Cola, sondern, wie heißt das nochmal? Ach so, Alkohol. Und sie haben negative Gedanken und sie werden vielleicht gewalttätig, wie auch immer. Die Kriminalität breitet sich aus. Alle Vororte von großen Städten, wo Menschen ohne Hoffnung leben, keine Hoffnung auf Arbeit, Ausbildung und so weiter, genau diese Dinge passieren dort. Wir alle werden von einer Flut von negativen Nachrichten überflutet. Radio, Fernseher, alles, vor allem die Social Medien. Und das erdrückt uns. Deshalb brauchen wir ein Antidotum. Lies täglich betend die Bibel. Dann werden deine Gedanken frei und dann wirst du auch lebendige Hoffnung schöpfen. Lass dich nicht zumüllen mit all diesen schlimmen Nachrichten, mit Spekulationen, mit unwahren Tatsachen. Das hört sich unlogisch an, aber genau das ist präsent in den Medien. Ja, wollen wir so schlimm nicht sagen auf Englisch. Wir müssen ein deutsches Wort uns einfallen lassen. Vor allem, ich spreche das falsch aus. Ja. Lass dich also nicht beeinflussen von solchen Sensationsberichten und von Lügen. Warum verwirft man bloß christlichen Glauben, fragt man sich, wenn es so ist. Warum liest man nicht in der Bibel? Im Buch des Propheten Jeremia lesen wir, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Diese Gedanken hat Gott mit uns, mit dir und mit mir. Gedanken, die uns Zukunft und Hoffnung geben. Wie schön ist das? Und das verheißt er uns persönlich, dir und mir. Es ist Hoffnung vorhanden für deine Zukunft. Das müsste eigentlich jeder Mensch hören. Das Evangelium, das uns solche Hoffnung zusagt. In diesen schlimmen Zeiten. Martin Luther sagte, das ist sehr bekannt, aber ich abgedroschen sage ich es trotzdem. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, was würde ich noch machen? Apfelbäumchen einpflanzen, ganz genau, so ist es. Ja, versuch's mal. Plant, tut etwas für morgen und für übermorgen, auch wenn der Herr vielleicht heute noch kommt, weil ihr zuversichtlich seid. Aus diesem Grund sind auch Christen aktiv. Sie packen an. Sie versuchen mutig zu sein und furchtlos. Und sie lassen es nicht zu, dass sie von gestern oder vorgestern bestimmt werden, sondern von ihrem Ziel her, von der Herrlichkeit mit Gott, von der ewigen Herrlichkeit, von der Gewissheit, dass Gott regiert, dass er der Stärkste ist, dass er die Welt- und Heilsgeschichte eines Tages abschließen wird. Hoffnung ist etwas wie Vorfreude auf morgen. Deshalb sagt der Apostel Paulus, seid fröhlich in der Hoffnung und beharrlich im Gebet. Und solche Hoffnung steckt auch an. Wenn wir das ausstrahlen, das steckt andere an. Das wünschen sich auch andere. Das will ich auch haben. Christen haben Freude am Heute, weil sie die Herrlichkeit von morgen sehen bzw. erwarten. Sie ersehnen das. Darum sind sie motiviert für ihr Leben. Christen gehen auch zur Schule. Sie lernen. Sie arbeiten auch, auch wenn es eine Homeoffice-Arbeit ist. Und sie tun alles andere. Sie haben Mut, so eher sie heiraten, auch wenn die Welt so schlimm aussieht. Auch wenn Jesus morgen kommen sollte. Sie heiraten. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich heiraten würde, dann würde ich das schon morgen machen oder vielleicht noch heute. Ich würde nicht warten, bis die Situation sich ändert und ich wieder eine Hochzeit organisieren kann mit 500 Gästen. Würde ich nicht machen. Ich kann es immer noch machen. Aber ich bin verheiratet und wenn der Herr wiederkommt, dann holt er uns beide. Ja? Und bis dahin haben wir noch schöne Zeiten erlebt. Die Christen tragen auch Verantwortung für Kinder. Die haben auch Mut, die Kinder in die Welt zu setzen. Christen stecken sich für sich selbst, für ihr ganzes Leben Ziele. Und ihr Glaube macht sich zukunftsfroh. Sie helfen auch ihren Mitmenschen. Und sie hinterlassen eine Spur des Segens, weil sie geprägt sind von dieser lebendigen Hoffnung. Spuren des Segens hinterlassen. Wie eine Schnecke. Naja, sie hinterlässt andere Spur. Aber so ungefähr sollten wir Spuren hinterlassen, kann man sich das plastisch vorstellen. Ja? Du bist einmal hingegangen zum Bäcker und da geht einer hinter dir her. Das ist eine Spur des Segens, ja? Ja, ich übertreibe, aber das könnt ihr euch vielleicht besser merken und anhand dieser Erinnerung kommt ihr zurück auf dieser Gedanke. Nächstenliebe. Christen als geduldige Menschen. Selbst in Krankheit und Tod verlieren sie nicht den Mut. Denn sie wissen, ich befinde mich in einem Übergang zum ewigen Leben. Wir kommen zum Schluss. Wenn es so ist, dass lebendige Hoffnung mehr als Optimismus ist und Jesus unser festes Fundament, wenn die lebendige Hoffnung ein klares Ziel hat, dann möchten wir, dass das auch unser Leben bestimmt. Wir wollen das auch leben. Und ich möchte heute euch dazu einladen, so eine Karte bekommt jeder am Ausgang. Auf dieser Karte stehen wunderbare Worte, auch ein wunderbares Gebet für euch oder ihr könnt das jemandem schenken. Wir stehen jetzt auf und führen uns vor Augen, dass Jesus unser Herr und Erlöser ist, unser Retter. Er hat meine Schuld und deine Schuld aufs Kreuz genommen und er hat versprochen, wer zu mir kommen wird, den stoße ich nicht hinaus. Wer Sehnsucht nach Vergebung hat, die bekommt er bei Jesus durch den Glauben. Versucht vielleicht eure Hände einmal aufzumachen, brauchst heute ausnahmsweise nicht peinlich zu sein, wie Schalen, in die ihr etwas aufnehmen könnt. Und ich bete stellvertretend. Herr Jesus Christus, du hast meine Schuld auf dich genommen und du bist auch für meine Schuld und meine Sünden gestorben. Dafür danke ich dir. Du hast versprochen, dass Menschen, die dir vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben werden. Und das glaube ich, das will ich glauben und ich will dir mein Leben anvertrauen. Bitte vergib mir meine Schuld. Nimm mein Leben in deine Hand und lass mich bitte nicht mehr los. Bei dir will ich bleiben, jetzt und in alle Ewigkeit. Und diese deine lebendige Hoffnung, die du in mich hineinlegst, soll mich bestimmen. Im Namen Jesu. Amen. Ihr könnt noch stehen bleiben. Wir werden gleich ein Lied sehen, das wird eingespielt. Ein altes Lied, das sehr oft im Vorhof der Ewigkeit gesungen wird, bei Beerdigung meine ich, das wollen wir mal uns so zu Herzen nehmen, in uns aufnehmen. Und wer möchte und eventuell mit singen, dann bitte die Masken aufsetzen.